Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, das mich beschäftigt durch Zeitungen lesen, durch Austausch, wo ich dann auch nochmal gedacht habe, es wäre gut für mich, das nochmal theologisch zu reflektieren. Und zwar mit dem Erleben, was hier in Berlin passiert zum Thema Mietraum und bezahlbarer Mietraum. Ich weiß, als wir als Bethania-Gemeinde dieses Haus übernommen haben, 1995, da war es noch überhaupt gar kein Problem, selbst eine Mietwohnung umzuwandeln in Gewerbe. Wir haben das gemacht als Büro für die Diakoniegemeinschaft. Das war kein Problem. Wir hatten zwischendurch Probleme, Mieter zu finden und echt Schwierigkeiten, die paar Wohnungen, die zu diesem Haus gehörten, zu belegen. Und haben dieses Haus dann ja auch vor einigen Jahren ziemlich preisgünstig verkauft, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, weil innerhalb von 5, 6, 7 Jahren Berlin und der Markt für Mietwohnungen sich komplett gedreht hat. Und es ist für viele Menschen zum Riesenproblem geworden, bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Im Vorderhaus ist ein junges Ehepaar, die bekommen jetzt ein zweites Kind. Ich kenne die Wohnung, weil ich da selber einige Jahre drin gewohnt habe. Und wir sind mit dem zweiten Kind umgezogen, weil es nicht mehr ging. 60 Quadratmeter waren einfach zu klein im Schnitt. Und er sagte, wir werden vermutlich noch viele Jahre darin wohnen. Eine andere bezahlbare, größere Wohnung zu finden, ist fast unmöglich. Und wenn man dann Zeitungen liest oder ein bisschen Regionalfernsehen schaut, sieht man ja auch, wie das Thema immer wieder in den Medien ist und auch ganz viele Ideen darin zu finden sind, Wohnraum zu kommunalisieren. Also ihn weg aus Investorenhand, aus GmbHs, die damit Geld verdienen wollen, weg von Miethaien hin, also tatsächlich zu Mietwohnungen als Wohnraum, der in die öffentliche Hand gehört, als ein Grundbedürfnis von Menschen, das bezahlbar bleiben muss. Und da gibt es das Stichwort der Enteignung und dass da also der Kapitalismus die böse Seite sei und das selbstverwaltete Wohneigentum der Bevölkerung die andere Seite sei. Ein ganz spannendes Thema und auch eine spannende Diskussion. Was passiert, wenn tatsächlich wir freie Marktwirtschaft haben an einer solchen Stelle und eine Stadt wie Berlin haben, wo einfach mehr Menschen zuziehen als wegziehen und weniger Wohnungen gebaut werden, als der Bedarf es eigentlich notwendig macht? Ich verfolge diese Diskussion wirklich mit Interesse, einfach um einfach zu begleiten, was passiert, welche Voten kommen da hoch und welche Entscheidungen. Und gleichzeitig denke ich dann auch daran, wenn ich als Theologe das Thema anschaue, wenn ich das als Vertreter einer freikirchlichen Gemeinde anschaue, was ist unser Selbstverständnis, was ist unsere Haltung, was ist unsere Politik? Und nochmal der Hinweis: Polis ist das Volk. Der Begriff Politik meint nichts anderes als Volkeswille, Volkesstimme. Und als Menschen, die einen religiösen Hintergrund haben, gehören wir zu einem Teil des Volkes. Und wir haben das Recht und die Pflicht, das ist jedenfalls meine Haltung, auch selber Volkesstimme zu prägen und mitzugestalten. Und auch zu schauen, aus welcher Quelle speisen wir uns, was sind die Gedanken, die uns dabei prägen. Was mir dabei immer wieder begegnet ist, wie viele Aufforderungen im Alten und im Neuen Testament zu finden sind, eben nicht nur seinen eigenen Glauben zu leben, seine eigene Religiosität im Rahmen eines Gottesdienstes zu gestalten, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Ich war in dieser Woche als Coach eingeladen bei einer freikirchlichen Gemeinde am Rande Berlins, die schöne Erfahrung haben zu wachsen und jetzt eine selbstständige Gemeinde werden und die Begleitung suchen in diesem Prozess für 1 bis 2 Jahre und die ich vermutlich dann jetzt als Coach, als Pastor, als Seelsorger, was auch immer, als Facilitator begleiten werde. Und da war auch sofort diese Diskussion innerhalb von 15 Minuten zu erleben, sind wir nur für uns selbst, machen wir nur Kinder- und Jugendarbeit für unsere Leute, öffnen wir uns, haben wir Interesse, auch soziale Verantwortung zu übernehmen, wollen wir einen Kindergarten gründen. Das heißt, selbstverständlich waren diese Fragen mit dabei. Und das hat mich nochmal auch sehr beschäftigt und auch gefreut zu erleben, wie eine solche junge Gemeinde, die wächst, eben sich nicht nur Gedanken über sich selbst macht, sondern auch sich die Frage stellt, was bedeutet es, verantwortlich in der Nachfolge Jesu Christi zu leben? Und das fand ich total inspirierend und schön, diese Menschen da zu erleben mit diesen offenen Fragen, die gestaltet werden wollen. Und wenn ich als Theologe schaue, dann stelle ich ja fest, das Alte Testament ist voll von ganz entscheidenden Begrifflichkeiten zum Thema soziale Verantwortung. Und manchmal betrübt es mich, wenn Menschen, wenn sie das Alte Testament sehen, gerade wenn sie auch aus dem nicht religiösen Bereich kommen, dann haben sie solche Sachen drauf wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Oder dass man Homosexuelle eingraben und steinigen soll. Das heißt, das merken sich viele. Aber wie revolutionär auch die jüdische Religion bereits 1000 Jahre vor Christus war, haben die wenigsten im Blick. Dabei würde ein ganz einfacher Blick reichen in die 10 Gebote. Übrigens, 10 Gebote gibt es zweimal. Es ist ja auch etwas, was für uns unvorstellbar ist. Wie kann man einen und denselben Text zweimal in einer heiligen Schrift haben und dann noch in unterschiedlicher Fassung? Für Israeliten, Juden war das nie ein Problem, dass es immer verschiedene Wege, verschiedene Auslegungen gab, die man auch nebeneinander stehen lassen kann und darf. Zeigt sich ja bereits im ersten Buch des Alten Testaments, im Buch Genesis, erstes Buch Mose. Da sind zwei komplett verschiedene Schöpfungsgeschichten nebeneinander. In 3 Kapiteln. Stehen fröhlich nebeneinander. Und übrigens nur als Hinweis, in der einen Schöpfungsgeschichte wird der Mensch als letztes geschaffen, in der anderen als erstes. Also so what? Eine Variante kann doch eigentlich nur stimmen. Aber das Schöne ist, dass wir dort im Alten Testament bereits lernen können, wir sind Menschen, die nacherzählen. Wir sind Menschen, die das, was sie verstanden haben, versuchen nachzuerzählen. Und dass es dabei verschiedene Versionen geben darf, geschenkt. Also es muss nicht eindeutig sein, es muss nicht die eine Wahrheit sein, sondern im Nachdenken über das, was die Gegenwart Gottes mit uns in unserem Leben machen kann, darf es verschiedene Versionen geben. Allein das können wir schon vom Alten Testament lernen. Aber soziale Verantwortung. Etwas absolut Revolutionäres findet sich bereits in den 10 Geboten, an dem wir meistens komplett vorbeigehen, weil wir die tiefen Dimensionen einfach gar nicht verstehen. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 9 bis 11. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Schabbattag und heiligte ihn. Das hat es bis dato in keiner Kultur und in keiner Religion im Vorderen Orient gegeben. Die 6-Tage-Woche ist eine Revolution gewesen. Bis dato war es völlig selbstverständlich, eine 7-Tage-Woche zu haben. Die, die in den 60er Jahren groß geworden sind, haben vielleicht noch eine Erinnerung an die Revolution von der 6- auf die 5-Tage-Woche. Bis in die 60er Jahre war es normal, dass auch in Deutschland 6 Tage die Woche gearbeitet wurde. Und da gab es eine wunderschöne Kampagne, sogar auch schon im Fernsehen, von einem kleinen jungen Mann. Und dann war der Slogan, am Samstag gehört der Papa mir. Und das war ein sehr, sehr schöner, wirklich viel gesendeter Slogan zum Thema Einführung der 5-Tage-Woche statt der 6-Tage-Woche, die bis dato selbstverständlich war. Es hat viel verändert. Also Gesellschaften leben in einem ständigen Veränderungsprozess. Und Gewerkschaften, gerade in Deutschland, sind eben ein wesentlicher Teil davon, nicht nur in unserem Land, sondern auch, ich denke, weltweit, um tatsächlich Interessen von Menschen zu vertreten gegenüber auch Firmen und Institutionen, die sich freuen würden, wenn sie möglichst viel Arbeitszeit kapitalisieren können. Aber das, was hier im Alten Testament geschieht, hunderte Jahre vor Christus, ist eine Revolution, die Einführung der 6-Tage-Woche, und zwar religiös begründet. In diesem Falle, 2. Buch Mose, Kapitel 20, religiös begründet dadurch, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hätte. Am 7. hat er geruht und den Schabbat eingeführt und das sollen wir auch tun. Das ist die Begründung. Und wenn man dann mal schaut, wer, bitteschön, soll denn dann ruhen, ist es eben nicht nur dein Sohn, deine Tochter, sondern auch das Personal, dein Knecht, deine Magd und nicht nur die, auch dein Vieh. Selbst die Tiere haben ein Recht auf Erholung. Revolutionär. Aber nicht nur das, sondern auch dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, soll einen freien Tag haben. So, und wenn man jetzt überlegt, was ist Fremdling? Wir werden im weiteren Verlauf ja auch noch einen anderen Begriff hören, nämlich den Begriff Beisasse. Im Alten Testament gab es eine schöne Unterscheidung zwischen Fremdling und Beisasse. Der Fremdling wäre neudeutsch übersetzt der Ausländer oder auch der Flüchtling. Der Beisasse ist der Gastarbeiter. Ich komme aus einem anderen Land, ich arbeite hier, verdiene Geld, was ich in meinem Land nicht verdienen kann. Diese Kultur gibt es seit 3000 Jahren, das ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, das war in all den Jahrtausenden überall und immer zu finden, dass Menschen in ihrem Land nicht genügend Arbeit gefunden haben und als Gastarbeiter in ein anderes Land gegangen sind, Genauso gab es immer Ausländer, Flüchtlinge. Und das Spannende ist, dass religiös begründet wird, bereits vor 3000 Jahren, dass auch die alle an diesem Schabbat nicht arbeiten sollen, sondern sich erholen dürfen. Das ist wirklich revolutionär. Wir haben nur meistens keine Idee, dass das so bedeutsam ist in der damaligen Kultur. Ja, aber die 10 Gebote gibt es ein zweites Mal. Sie tauchen nämlich nochmal auf im 5. Buch Mose, Kapitel 5. Und achten wir einmal darauf, ob jemand den Unterschied erkennt. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Schabbattag halten sollst. Und, Unterschied gemerkt?
Die Begründung ist unterschiedlich.
Die Begründung ist eine komplett andere. Mhm. Während im zweiten Buch Mose die Begründung in der Schöpfung liegt, also schöpfungstheologisch, ist es hier im 5. Buch Mose die Erfahrung, denkt daran, ihr wart selber Knechte, ihr wart selber Flüchtlinge, ihr habt diese Grunderfahrung selber als Volk zutiefst gemacht und deshalb erinnert euch daran und respektiert den Ruhetag für Fremde, für Ausländer, für Flüchtlinge, für Gastarbeiter, weil es eure eigene Geschichte ist und Gott euch aus dieser Geschichte herausgeführt hat in dieses Land, in dem ihr jetzt lebt. Das ist eine völlig andere Begründung. Und ich finde das so spannend. Beide Geschichten dürfen fröhlich nebeneinander durch einige Kapitel Altes Testament getrennt nebeneinander koexistieren und fokussieren jeweils einen bedeutsamen Teil und denen, die da in der Verantwortung waren, das Alte Testament zusammenzubinden, schienen beide so wichtig, beide Fokussierungen, dass beide Platz hatten im Alten Testament. Ich kann es auf die eine Weise betrachten, ich kann es auf die andere Weise betrachten. Und natürlich sozialkritisch gesehen ist die zweite Betrachtung eine sehr aktuelle. Also wenn ich überlege, was im Jahre 2015 geschah und sich in unserem Land verändert hat, durch die Flüchtlingswelle und eine Kanzlerin, die ja gewagt hat, eine einsame Entscheidung zu treffen, die ihr von meinem Empfinden allen Respekt bringen sollte für das, was sie da gewagt hat. Aber hat sich vieles polarisiert und viele, die in diesem Land leben, haben selber vergessen, dass sie gerade mal eine Generation vorher selber Flüchtlinge waren und selber als die Flüchtlinge bezeichnet wurden. Wenn sie in irgendwelche Gegenden Westdeutschlands kamen, aus Ostpreußen oder Preußen und selber die schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, ein Stereotyp übergeholfen zu bekommen und nicht als Person und als Mensch gesehen zu werden. So, aber nochmal, das Wichtige und Entscheidende ist, das Alte Testament hat eine zutiefst religiöse Begründung für ein soziales Verhalten und einen sozialen Schutz für Menschen und Ruhezeiten. Und nicht nur das, sondern etwas, was ja noch viel weiter darüber hinausgeht, kommunales Wohneigentum, das Stichwort wieder, was in diesen Wochen in der Zeitung zu finden ist. Da schauen wir doch einfach mal ins Alte Testament und dann stellen wir fest, es gibt sehr klare Regeln im 3. Buch Mose, Kapitel 25, zum Thema des Schabbatjahrs und Erlassjahrs. Denn die Idee auch, dass das Land nicht dauerhaft ausgebeutet werden soll, findet sich dort bereits. Nämlich mit der Idee, 6 Jahre sollst du das Land besehen und ernten und nutzen, aber im 7. Jahr sollst du dein Land ruhen lassen. Du sollst die Pflanzen ruhen lassen. Das heißt, dass es auch in der Frage Ausbeutung von Land und Landwirtschaft auch eine Ruhezeit braucht, ist auch keine neuzeitliche Erfindung, sondern etwas, was vor 3000 Jahren bereits bekannt war. Nämlich, dass die Natur, die Ackerflächen, die wir nutzen, Zeit zur Regeneration brauchen, so wie wir als Menschen. Und auch dort ist es religiös begründet. Also es ist Gott, der dem Volk dieses Land anvertraut und es braucht Zeit zur Erholung, zur Regeneration, genau wie die Menschen. Das Spannende dabei ist aber, dass zum einen deutlich wird, dass das Land niemals den Menschen gehört, sondern immer Gott, der es auf Zeit leiht und die Menschen es nutzen dürfen. Aber dass theologisch gesehen deutlich wird im 3. Buch Mose, das Land geht niemals auf das Volk über. Das Land gehört immer Gott und ist dem Volk für Zeit geliehen. Und auch da spannend, wenn dein Land Frucht trägt, sollst nicht nur du davon essen, dein Knecht und deine Magd, sondern auch deine Tagelöhner und deine Beisassen, die bei dir weilen. Also selbst die Gastarbeiter haben ein Recht, anteilig etwas von dem zu bekommen, was das Land erwirtschaftet. Und an anderer Stelle gibt es das, was wir durch die Geschichte von Ruth und ihrer Schwiegermutter kennen, nämlich dass die Flüchtlinge auch das Recht haben, die Reste vom Acker aufzulesen. Also die Ähren, die am Rande des Feldes sind, gehören in der ganzen Geschichte Israels, gehören immer den Flüchtlingen, den ganz Fremden. Sie haben das Recht, ihren Teil davon zu bekommen. Kein Bauer hatte in der damaligen Zeit das Recht, sein Feld komplett gnadenlos abzuernten. Es gab einen Rand, den man stehen lassen musste für die Flüchtlinge, die es zu jeder Zeit in dieser Welt gab. Und das Ganze zutiefst religiös begründet. Was aber dann spannend ist, das ist das sogenannte Heiljahr. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8. Und dann sollst du zählen 7 Sabbatjahre. 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Du sollst die Posaune blasen durch euer ganzes Land und am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag sollt ihr das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Etwas zutiefst Revolutionäres, geradezu Kommunistisches. Das Land gehört niemandem und nach 7 mal 7 Jahren wird alles wieder auf Null zurückgedreht. Egal, welche Schulden ich aufgelaufen habe, egal, welche Verpflichtung, welche Versklavung ich erleben musste, weil ich mich verkaufen musste, weil ich meine Schulden nicht bezahlen konnte. 7 mal 7 Jahre, große Trompete und alles wird auf Null gesetzt. Alle Schulden sind getilgt, vorbei, aus. Also wer denkt auch, dass das eine Erfindung des späten ausgehenden Mittelalters oder des 19. und 20. Jahrhunderts wäre, weit gefehlt. Es ist Theologie bereits vor 3000 Jahren im Alten Testament, dass das etwas Wesentliches, Existenzielles ist für das Volk Israel, dem das Land eben nicht gehört, sondern es gehört Gott und es ist auf Zeit anvertraut. Ich bin nicht ganz sicher, ob es den Israeliten und den Juden immer gelungen ist, das so umzusetzen, weil es ziemlich unpopulär und sehr spektakulär ist und eine gewisse Großzügigkeit braucht. Ich glaube, dass in der Umsetzung viele, auch Juden und Israeliten, es nicht umgesetzt haben. Aber dass das eine zutiefst religiöse Grundsetzung ist, finde ich großartig. Und das zollt auch mir großen Respekt vor dem, was ich im Alten Testament entdecke, weil es eine Art des Umgangs mit Zeit und auch mit Boden und mit Besitz ist, der zutiefst respektiert, dass wir wirklich nur Gast auf Erden sind und Dinge uns nicht gehören, sondern uns anvertraut sind, geliehen sind auf Zeit. Auch Grundbesitz selber gibt es klare Regeln und Regulierungen im Alten Testament, auch drittes Buch Mose, wo wirklich klein, klein geregelt ist, was passiert, wenn jemand verarmt ist, wenn er Probleme hat, wenn er sein Haus verkaufen musste, wenn er sich selbst in Lohnsklavenschaft begeben musste. Auch dort ist klar, einmal die 7 Jahre wird einiges erlassen und auch dort nach 7 mal 7 Jahren gehört das Haus, das Dorf, der Acker wieder den Menschen, die das in der Vorzeit selber bewirtschaftet hatten, oder deren Nachfolgen. Und bereits im Alten Testament, das Verbot des Zinsnehmens findet sich auch im dritten Buch, Mose Kapitel 25. Und zwar, dass man eben Leute nicht ausbeuten soll, keine Zinsen nehmen soll, die sie nicht bezahlen können. Und auch dort sind bereits Fremdlinge und Beisassen mit erwähnt, auch bitte bei denen keine Zinsen, die sie letztlich nicht bezahlen können. Gebt ihnen das, was ihr ihnen gebt, ohne Aufschlag. Ihr dürft es zurückfordern, aber keine Zinsen und Zinseszins. Altes Testament. Und im Neuen Testament nimmt es ja kein Ende. Jesus hat vielleicht manchmal eine andere Linie, aber eines der wichtigsten Themen im Neuen Testament ist mit Sicherheit der barmherzige Samariter. Und bei der Frage des barmherzigen Samariters auch da nochmal der Hinweis, das, was Jesus dort als Geschichte, als Metapher erzählt, macht er, weil ein Gesetzeslehrer ihn fragt und eine religiöse Frage stellt, nämlich: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und er fragt natürlich zurück, der Jesus: Was steht denn im Alten Testament? Richtig antwortet der Gesetzeslehrer, ist ja nun ein weiser Mann, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Übrigens, mit dieser Antwort ist er bereits sehr, sehr progressiv. Er hat sich nicht auf die 10 Gebote bezogen, würde ein echter Jude auch nicht tun, sondern dass das der Kern ist, nämlich die Gottesliebe und die Nächstenliebe und die Selbstliebe, das war bereits zu Zeiten Jesu, wenn man so will, die progressive Linie der Leute, die was bewegen und verändern und gestalten wollten. Hier spricht ein Guter, kein Konservativer, ein sehr, sehr Progressiver, der wirklich etwas wissen und verändern will. Und zitiert eben diesen Vers aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, eines der wichtigsten Kapitel im Alten Testament. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten in der gleichen Weise wie dich selbst. Also ich würde sagen, großartige Antwort. Großartige Antwort. Theologisch gesehen, wow. Jesus scheint nicht ganz zufrieden, weil er antwortet ihm relativ keck. Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Ja, sein Gegenüber ist Theologe. Ratter, ratter, ratter. Ich will ja das ewige Leben ererben. Ich habe die richtige Bibelstelle zitiert. Jetzt sagt dieser, tu das, so wirst du leben. Und er hat natürlich als Theologe des Alten Testamentes sofort gesehen, wo ist der Haken. Deutlich wird, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, ganzer Seele, all deiner Kraft, ganzem Gemüt, kein Problem. Kriege ich hin. Was ja schon mal ein sehr mutiger Gedanke ist. Ne? Also das kriege ich hin. Denn das taucht in der Folge überhaupt nicht mehr auf. Das heißt, der Theologe des Alten Testamentes, Neuen Testamentes, hängt an dieser Stelle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und um aus der Nummer wieder rauszukommen, stellt er theologisch gesehen eine interessante Frage, nämlich, wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt die für den Rabbi mit Sicherheit böse Geschichte, dass Jesus die Geschichte erzählt von dem Menschen, der von Jerusalem hinabging nach Jericho und unter die Räuber fiel. Und dann erst ein Priester kommt, an ihm vorbeigeht, dann ein Priestergehilfe, ein Levit, auch diesen überfallenen Menschen sieht, vorübergeht und dann, da muss er schon geklingelt haben in den Ohren des Rabbis, ein Samariter aber, der auf Reisen war, kam dahin, sah ihn und es jammerte ihn. Und das Wichtige ist, für einen echten Juden ist ein Samariter ein No-Go. Die Samariter haben sich abgespalten, 300-400 Jahre vorher von der jüdischen Lehre, haben ihre eigene Lehre praktiziert und sie waren Outlaws. Also mit Samaritern wollte man nichts zu tun haben. Die haben das Alte Testament nicht begriffen, die haben sich abgekapselt, die waren wirklich gehasst. Also Samariter ist wirklich ein ganz böser Ausdruck für Menschen, die scheinbar für einen echten Juden jedenfalls nichts begriffen haben. So, und dann kommt es natürlich, dieser Samariter gießt Öl und Wein auf seine Wunden, verbindet sie ihm, hebt ihn auf sein Tier und bringt ihn in die Herberge, pflegt ihn, zieht 2 Silbergroschen heraus, gibt sie dem Wirt und sagt, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich bin nicht ganz sicher, aber wenn man es übersetzt, 2 Silbergroschen dürften es ungefähr 1000 Euro sein, die der Mann in Vorkasse geht und sagt, und wenn es nicht reicht, sag Bescheid, ich komme ja wieder, ich zahle mehr. Rums. Böse Geschichte, der Rabbi dürfte sie schon verstanden haben. Und dann geht es ja noch weiter. Wer von diesen dreien meinst du ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Es ist böse, wenn man so rhetorische Fragen bekommt. Ne? Und der Rabbi antwortet natürlich der, der die Gerechtigkeit an ihm tat. Und dann sagt Jesus zu ihm, so geh hin und tue desgleichen. Der Rabbi hat böse gefragt, wer ist denn mein Nächster? Was ist denn, wie will ich denn den erkennen und woran kann ich denn das merken? Und dann kommt ja die Geschichte mit den dreien, die vorbeigehen und dem einen, der doch eigentlich ein Outlaw ist, der es richtig macht. So, und was Jesus aber fragt, es lohnt sich genau hinzugucken, hinzuhören. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Es geht nämlich nicht um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern Jesus dreht die Frage um. Wer ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen ist? Das ist ein kompletter Perspektivwechsel in wenigen Worten. Nicht ich frage, wer ist mein Nächster, sondern was Jesus ihm deutlich macht, ist, schau mal, wem du zum Nächsten werden musst. Das ist eine Bringeschuld und keine theologische gedankliche Reflexion, sondern da, wo du gebraucht wirst, musst du da sein, musst du handeln, weil ansonsten bist du einfach in einer prägenden Schuld, die du nicht gebraucht hast. Eine gar nicht so lange Geschichte, die aber enorm bedeutsam ist und die seitdem immer wieder auch Theologen geprägt hat, Menschen geprägt hat in der Frage, was Nachfolge ist. Und auch uns in der Bethania-Gemeinde hat es sehr beschäftigt, als eine Gemeinde, die ja Ende letzten Jahrhunderts, 1898 gegründet, eng zusammenhing mit Eduard Schiewe und der Gründung des Mutterhauses, sag schon Bethel, hier in der Emptener Straße. Das heißt, die Bethania-Gemeinde hat immer schon diese Verbindung von Glaube und Diakonie erlebt, von Gemeindearbeit und diakonischer Arbeit. Und als eine Grunderfahrung, die auch freikirchliche Identität immer wieder geprägt hat. Die Bethania-Gemeinde hat das über Jahrzehnte nach dem Krieg verloren erlebt. Und in den 90ern saßen wir hier zusammen und haben dann im Lesen des Alten und Neuen Testamentes genau mit solchen Stellen wiederentdeckt, wie wichtig es ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Und in der Folge auch die Diakoniegemeinschaft Bethania gegründet, die in diesem Jahr bereits 24 Jahre alt wird. 23 Jahre offiziell, aber inoffiziell wurde sie ein Jahr vorher gegründet. Aber das heißt, ein Vierteljahrhundert ist dann mittlerweile fast zusammengekommen. Und es gibt aber auch freikirchliche Theologen, die uns gar nicht mehr so bekannt sind, die aufgrund des Lesens Alten und Neuen Testamentes viel verstanden und auch in der Folge umgesetzt hat. Zum Beispiel ein Walter Rauschenbusch kommt aus einer baptistischen Familie deutscher Herkunft, zweite Generation. August Rauschenbusch war ein Baptist der ersten Generation, 1840 und folgende. Und Walter Rauschenbusch als sein Sohn ist in den jungen Jahren, dann nach Theologiestudium, in Richtung USA ausgewandert. 1886, 1890 ist er in die USA gegangen. Und in Deutschland kennt ihn so gut wie keiner. In den USA ist aber Walter Rauschenbusch ein ganz wichtiger Name, weil er der Begründer des sogenannten Social Gospels geworden ist. Alles, was wir an sozialer Arbeit, an sozialer Verantwortung aus den USA spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wieder reimportiert haben nach Deutschland. Sozialarbeiterisches Verständnis, Supervision der Arbeit, die dort geschieht. Also diese Art von Social Work hat zutiefst den Influencer Walter Rauschenbusch gehabt, der als Baptist das entscheidend theologisch geprägt hat, nur dass ihn in Deutschland leider so gut wie keiner kennt. Aber ein ganz wesentlicher Beitrag zur amerikanischen Kultur für Social Work ist dieser Walter Rauschenbusch geworden. Übrigens, wir finden ihn auch in Feiern im Loben im aktuellen Liederbuch unter der Nummer 248. Schau ich zu deinem Kreuze hin, ist die einzige Reminiszenz an diesen Mann, der eben nicht nur soziale Verantwortung gepredigt hat, sondern auch Theologe und Geistlicher war. Können wir gerne nachher noch einmal nachschauen. In Deutschland war es dann wiederum sicherlich eher ein Mann, der uns mehr bekannt ist, nämlich Johann Hinrich Wiechern, der sehr lange, sehr engagiert sich eingesetzt hat für soziale Verantwortung, der durch und durch Theologe war und auch ein gläubiger Mensch war, aber der auch verstanden hat in Hamburg, dass es unglaublich viel Elend gibt. Und in Hamburg, ein Wiechern war übrigens ganz eng befreundet mit Johann Gerhard Onken, dem Begründer des deutschen Baptismus. Die beiden haben in dem runtergekommenen Arbeiterviertel St. Georg Sonntagsschule gemacht, so nannte sich das, weil es ganz viele Kinder gab, die am Wochenende auf der Straße rumliefen, keine Chance hatten, irgendeine Art von Schulbildung zu bekommen. Und der gute Herr Wiechern und der gute Herr Onken haben gemeinsam überlegt, wie man diese Kinder einsammeln kann, mit ihnen gemeinsam singt, liest, und natürlich dann Bibeltexte liest, ihnen Rechnen beibringt. Und die Sonntagsschule war wirklich eine Schule mit der Idee, dass diese Kinder Bildung bekommen sollen, als einzige Chance aus diesem sozialen Elend einmal sich auch entfernen zu können und aufsteigen zu können. Wiechern hat dann nach einer Spende das Rugenhaus übernommen. Das haben ihm reiche Kaufleute aus der Stadt geschenkt. Aus dem Rugenhaus wurde das Rauerhaus, nicht weil es umgenannt wurde, sondern weil die Hamburger das Wort einfach dann anders ausgesprochen haben. Und Wiechern hat viel geschaffen in Hamburg, immer mit der Idee sozialer Verantwortung für Kinder und Jugendliche, hat Heimarbeit gegründet, die ersten wirklich guten Heime für Kinder, die auch so Bildung bekommen und auch wirklich aufsteigen können und eine Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln. Aber Wiechern ist auch nach Berlin eingeladen worden. Und wir wissen ja gar nicht, wie Diakonie durchtränkt unser Stadtteil ist. Der Nordhafen, den kennen wir als echte Moabiter aus dem 20. Jahrhundert nur als Hafen. Aber Bichan hat hier in der Gegend 1860, 1870 eine große Arbeit gegründet. Inspiriert durch die Einladung zu überlegen, wie man straffällig gewordene besser resozialisieren kann, kam von ihm die Idee, die nicht in Gruppenhaft aufzubewahren. Bis dato waren in Deutschland fast überall Straffällige, also die einsitzen müssen, in Gruppenhaft. Und Wichern hat gesagt, Leute, wenn ihr die zu 10, zu 12 in einer Zelle lasst, ich habe eine Idee, wie die sich gegenseitig inspirieren. Nicht so positiv. Und er durfte hier mit dem Zellengefängnis in Moabit ein erstes Experiment wagen, dass die Häftlinge in Einzelhaft kamen. Das gab es bis dato nicht. Und die preußische Verwaltung hat gesagt, wir probieren das aus, aber die müssen betreut werden. Und deswegen hat Wichern hier in Berlin, in Moabit, in Alt-Moabit übrigens, um die Ecke, Alt-Moabit 127, eine Schule gegründet, in der er Diakone ausgebildet hat, die die Häftlinge in Einzelbetreuung unterrichtet haben, geschult haben, begleitet haben. Wenn man so will, waren das Sozialarbeiter. Nur, dass es den Begriff damals noch nicht gab. Und die ganze Geschichte fand hier im heutigen Gebiet des Nordhafens statt, wo innerhalb von wenigen Jahren 30 Gebäude entstanden sind, eine große Kirche und hunderte von Menschen ausgebildet wurden, um Menschen am unteren Ende der sozialen Skala und im Gefängnis soziale Unterstützung zu liefern. Immer geprägt aus dem Geist des Evangeliums, aber etwas, was wirklich zutiefst theologisch getragen war. Was dann spannend ist, 1864 haben die diese 30 Hektar erworben, bis 1897 komplett ausgebaut. Und dann kam die Stadt und hat gesagt, wir wollen einen Hafen bauen. Und haben Wichern das gesamte Gelände abgekauft. Wenn die Zahl stimmt, ich konnte sie nicht verifizieren, aber zumindest Wikipedia sagt das, aber bei Wikipedia bin ich vorsichtig, ist der Preis, den er erworben hat nach langer Verhandlung für dieses Gebiet, umgerechnet 70 Millionen Euro wert gewesen. Riesensumme, ne? Mit diesem Geld hat damals Wichern in Spandau den Johannesstift aufgebaut, weit außerhalb der Stadt, eine weise Entscheidung, weil da Grund und Boden billig ist und hat dort die Grundlage legen können für Werkstätten, für Heime, für ganz, ganz viele soziale Projekte, die durch ihn möglich geworden sind. Da kommt also Geld, finanzielle Verantwortung, soziale Verantwortung und Religion in einer schönen Weise zueinander. Wichern ist, das steht dann auch bei Wikipedia, noch einmal dafür berühmt geworden, dass er eben wirklich der Wegbereiter der inneren Mission war. 1848, Revolution in Deutschland, gab es auch eine Revolution innerhalb der Kirche. Und hat ganz viel wirklich geprägt im Bereich der Diakonie und damit war er wirklich einer der wichtigsten Begründer von der Idee sozialer Verantwortung, die sich aus einer religiösen Haltung speist. Und die Diakonie Deutschland hat im Ehren seines Handelns vor 20 Jahren eine sogenannte Wichern-Plakette gestiftet. Die bekommen soziale Projekte in besonderer Auszeichnung. Maximal 2 bis 3 Projekte pro Jahr werden besonders geehrt, weil sie soziale Verantwortung im Sinne der Gedanken von Wichern auch in der Jetztzeit übernommen haben. Und das Schöne ist, ich habe sogar eine, die ich euch zeigen kann. So sieht die nämlich aus. Das ist eine Keramikplakette, eine sehr wertig also hergestellte Plakette. Wie heißt der wichtigste, berühmteste Hersteller von Porzellan? Das KPM. Irgend sowas. Manufaktur. Ich glaube, sie sind es. Die haben praktisch dann diese Plakette in Keramik dann hergestellt, die pro Jahr 2 bis 3 Mal herausgegeben wird. Und ich freue mich, dass wir in der Diakoniegemeinschaft Bethania diese Auszeichnung vor 2 Jahren bekommen haben. Die höchste Auszeichnung, die die Diakonie an Projekte und Träger vergeben kann, ist diese Wichern-Plakette. Und die Diakoniegemeinschaft Bethania hat sie bekommen als Würdigung der Arbeit im Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verbindung mit den Kiezmüttern. Das heißt, das, was wir mit den Stadtteilmüttern, Müfü-Müs, Kiezmütter, egal wie wir sie im Laufe der Zeit genannt haben, hier vor 15 Jahren gegründet haben, ist so respektabel geworden und so in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, dass die Diakonie Deutschland sagt, dafür wurde der Diakoniegemeinschaft Bethania dieser besondere Preis verliehen, die Wichern-Plakette, als höchste Auszeichnung dessen, was die Diakonie in Deutschland vergeben kann. Was mich daran freut, ist nicht, dass ich stolz bin, dass wir diese Plakette bekommen haben, sondern dass ich dankbar dafür bin, dass wir in der Bethania-Gemeinde in den 90ern angefangen haben nachzudenken, wie soziale Verantwortung eine religiöse Begründung hat. Und wir haben bei null angefangen, auch wenn wir eine Tradition hatten, die mit Eduard Schewe ja lange Zeit mit der Bethania-Gemeinde verbunden war. Aber wir haben 95 spätestens wirklich angefangen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern es umzusetzen. Und ich freue mich darüber, dass in 20, 25 Jahren dieser Arbeit etwas entstanden ist, was diesen Stadtteil mitgeprägt hat. In einer Weise, die dieser Stadtteil kennt seit 1867. Aber Menschen kommen, Menschen gehen. Und es braucht immer wieder neue Schleifen, wo wir neue Verantwortung übernehmen, wo wir neu schauen, was bedeutet das in dieser Zeit. Und dann finde ich es auch schön, dass eben andere, die diesen Bereich der Diakonie kennen, das auch wahrnehmen, sehen, respektieren und auch würdigen. Wir können ganz viel gestalten, wenn wir Verantwortung übernehmen. Wir können ganz viel bewegen, wenn wir aus einer geistlichen Haltung heraus einfach anfangen, darüber nachzudenken, was das bedeutet, was Jesus diesem Rabbi gesagt hat. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Das ist etwas, wo ich weiter lernen möchte und achtsam sein möchte, darüber nachzudenken, wo erlebe ich in meinem Umfeld Menschen, wo ich einfach aus einer freikirchlichen Haltung heraus darüber nachdenken kann und muss, was bedeutet das für mich an Verantwortung, die ich bereit bin zu leben und zu übernehmen, im Verständnis dessen, was ich bereits im Alten Testament finde, was sich im Neuen Testament fortsetzt und was auch zu einer freikirchlichen Identität gehört.